Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zum E-Commerce Inspiration Podcast. Mein Name ist Thomas Leskowski, ich bin der Host des Podcasts. Aber mir gegenüber sitzen heute drei wunderbare Herren, die mich gerade angrinsen. Und das ist der Jan, der Sebastian und der Alex. Und wir sprechen heute über ein Thema, das, glaube ich, das ganze Jahr schon ein bisschen beschäftigt. Und das ist so ein bisschen das neue Codewort, Geo. Das ehemals SEO ist vielleicht die Frage, die ich später in den Raum stellen werde. Was braucht es, um heutzutage noch von generativen KIs und dergleichen gefunden zu werden? Und wie schaut da so ein bisschen die Zukunft aus? Und ganz besonders dahingehend die Frage, wie können wir als Online-Händlerin, als Online-Händler auch proaktiv ein bisschen darauf einwirken, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch weiterhin gefunden werden. Bevor ich euch vorstelle, würde ich sagen, ich spiele den Ball zu euch und würde sagen, wir gehen einmal in dem Radl, wie wir hier sitzen, falls mein Video gerade mit dabei ist, einfach mal durch. Jan, wer bist du? Was machst du? Und ja, kennen tun wir uns ja schon einige Jahre mittlerweile.
Ja, wir kennen uns, weil Thomas ein Einserschüler bei der FH war. Wer bin ich? Ja, ich würde sagen, ich habe mich ins Internet verliebt, 1992 in den Textbrowser. Es war wirklich aufregend. Ich habe mir gedacht, besser als Teletext. Und es hat mich dann begleitet, Webdevelopment, technischer Leiter Immodirekt, viele Dinge beim Online-Standard und dann Performance-Marketing-Agentur Otago gegründet und jetzt dazugekommen ist in die Gruppe noch Um und Auf. SEO hat mich eigentlich, glaube ich, seit 2002 schon begleitet und jetzt gibt es halt gerade so richtig eine Transformation.
Hat damals schon jemand gewusst, was SEO heißt? War das damals schon in dem Wortlaut?
Oder? Man hat das damals schon so bezeichnet, aber ansonsten gab es nicht viel mehr Infos.
Okay, ein schönes Wort. Perfekt. Von SEO zum nächsten SEO-Experten,
lieber ja, also Sebastian. Mein Name ist Sebastian Brasker, ich habe eine SEO- und Geo-Agentur aus Wien. Wir haben mittlerweile Büros auch in München und in Innsbruck. Und ich mache seit circa 15 Jahren SEO. Genau, bin ein bisschen autodidaktisch dazu gekommen, weil ursprünglich war meine Gründung ein IT-Dienstleister und ich habe Kunden gebraucht, hatte kein Geld, hatte nur Zeit und habe mal SEO gelernt, bis Kunden mich angerufen haben. Und so bin ich schon langsam dann zur Agentur transformiert, weil immer mehr Unternehmen gesagt haben, na, wenn du automatisch kostenfrei Kunden über die Website kriegst, mach das du für mich auch. Und deswegen ist eigentlich die Agentur dann entstanden.
Genau. Perfekt. Alex?
Also mein Name ist der längste Name wahrscheinlich in der Runde, der Alexander Leopoldinger -Heiden. Die Agentur bzw. unser Dienstleister ist die Arcus Digital. Wir sind seit 2019 am österreichischen Markt mit Online-Marketing-Dienstleistungen. Davor war ich beispielsweise Marketingleiter bei Durchblicke.at, bei Kochabo war ich lange Zeit, also so paar Urgesteine aus dem österreichischen E-Commerce. Mhm. Genau, so ist ein bisschen die Bio.
Sehr gut. Perfekt. Wir sitzen heute zusammen, weil wir den SEO abschreiben, nicht den Geo anschreiben. Nicht ganz abschreiben, sondern vielleicht ein bisschen die Frage in die Runde. Können wir mal einordnen, was ist Geo? Für mich war Geo früher Geografie. Ist es heute abgelöst worden, wahrscheinlich in der Schule von Geo? Wird es wahrscheinlich Generative Engine Optimization jetzt unterrichtet werden oder vielleicht doch noch die alte Geografie? Jan, magst du mal, wir kennen uns aus dem wissenschaftlichen Kontext unter anderem, du hast vorhin schon verraten, unterrichtest ja selber auch auf der FH in der Neustadt in E-Commerce, da warst du mein SEO-Lehrer damals, wie du schon richtig erwähnt hast, habe ich dort einen Einser geschrieben. Der war natürlich sehr einfach, wenn man so einen guten Referenten hat. Aber nichtsdestotrotz, magst du vielleicht mal ein bisschen das Wort einordnen und wir schauen, dass wir das vielleicht den Begriff dann noch entsprechend addieren mit Begrifflichkeiten, wo man vielleicht noch ein paar Dinge hinzufügen kann.
Gerne. Also SEO, Suchmaschinenoptimierung, war natürlich eine Disziplin, die klar gekommen ist. Es gibt Suchsysteme, Google, Amazon, YouTube, überall kann ich suchen und ich möchte mit meinen Inhalten möglichst gut gefunden werden. Und bei Geo, wie auch immer man das nennen will, geht es halt darum, dass wir jetzt Systeme haben, die generieren die Antwort und da möchte ich sichtbar sein. Der Unterschied, der wesentliche ist, es geht nicht mehr direkt unbedingt auf meine Webseite. Das heißt, der Funnel verändert sich, verkürzt sich und es geht darum, dort natürlich wieder mit der eigenen Marke, mit den eigenen Produkten, Dienstleistungen präsent zu sein, wenn die Personen recherchieren. Man kann sich vorstellen, nach einem CRM-System suchen oder beim E-Commerce die Beratung auch suchen für eine Kinderkraxe, für Kinder mit 10 Kilogramm. Was gibt es da am Markt? Wie sind die Bewertungen? Das spielt sich halt dort ab. Und da wollen wir natürlich jetzt wieder alles sichtbar sein.
Sehr gut. Sebastian, was gibt es dem hinzuzufügen?
Also ich unterteile Geo ja immer so in zwei Bereiche, in zwei Konzepten, in denen man das relativ leicht versteht, wie man das optimiert und daraus ergibt sich auch ein bisschen der Nutzen. Quasi das KI-System, egal welches, ChatGPT als Beispiel, hilft uns, die Webseiten und Google zu recherchieren und zu googeln. Und das ist schon das erste Prinzip, das ich immer gerne erkläre, ist nämlich, dass KI-Systeme ja eigentlich suchen. Also sie googeln. Man könnte auch sagen, es stimmt nicht ganz fachlich, aber es ist leichter zu verstehen. ChatGPT googelt für dich. Und deswegen ist auch diese Brücke natürlich logisch. Das ist SEO tot, ja, nein. Stellt sich fast nicht, wenn KI-Systeme googeln. Genau.
Mhm. Perfekt. Alex, dem noch was hinzuzufügen?
Boah, ja, ich glaube, es ist halt in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren wieder abwechslungsreicher geworden, oder? Weil davor war irgendwie gefühlt die letzten 15, 20 Jahre halt ein bisschen more of the same. Also gab es natürlich auch Neuerungen, aber alleine, wenn ich daran denke, wie jetzt zum Beispiel die typischen SEO-Reports ausschauen, die noch vor 5 Jahren halt einfach drüber gesprochen haben, okay, wie viel Traffic habe ich über Google generiert, ist halt natürlich einfach viel, viel mehr Fragestellung, okay, wo kann ich überhaupt sichtbar sein, wo suchen die Leute eigentlich nach meinen Produkten oder nach meinen Dienstleistungen, in welchen LLMs, in welchen Suchmaschinen sind sie unterwegs, was kann ich dort messen, so wie du vorher schon richtig gesagt hast, Jan, eben nicht nur Traffic, sondern eben dort sichtbar sein, was bringt mir das? Das ist auch, macht das Ganze viel komplexer, auch den Impact auf das Geschäftsmodell dann einfach ja, abzuleiten und ein bisschen auch vorherzusehen, wohin die Reise geht. Und ehrlich gesagt, man weiß ja auch nicht, was kommt. Also wie die Welt in den nächsten paar Monaten und Jahren ausschaut, ja, tut sich gerade irrsinnig viel in Bezug auf die unterschiedlichen Systeme, auch die Integration von den unterschiedlichen Systemen, die Marktanteile. Glaube, eine spannende Zeit aktuell.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, vor 15 Jahren war so ein bisschen SEO der Train, auf den man rauf musste, um da mitzuspielen. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, das kommt jetzt gerade wieder mit Geoagenturen und dergleichen. Sie poppen aus allen Nähten, mehr oder weniger. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Monaten habe ich mir gedacht, haha, ich bin der Erste, der Geoagentur als Domain registrieren könnte. Da sind mir schon einige zuvor gekommen, muss ich sagen. Da bin ich erst drauf gekommen, wie stark dieses Wort schon vertreten ist. Wie nehmt ihr das so ein bisschen im Agenturalltag auch wahr? Vielleicht gleich an dich, Alex. Gibt es diese klassischen SEO-Anfragen noch oder reden alle schon von Geo, wenn sie von gefunden werden wollen?
Ich glaube, also weil wir heute wahrscheinlich auch mit ein bisschen am E-Commerce-Einschlag drüber sprechen, ist natürlich schon viel auch klassisches, traditionelles SEO noch, ne, weil auch das Suchvolumen für bestimmte, vor allem was Schlagwortsuche betrifft, was wirklich Produktsuche betrifft, natürlich sich viel immer noch im traditionellen Bereich auf Google abspielt. Ja. Aber es ist halt einfach, denke ich, mittlerweile so, dass viele Teams und auch natürlich auch die Agenturen schon mittlerweile auf diese Entwicklungen einfach eingehen und das einfach bewusst ist, dass es da jetzt mehr gibt. Und ich empfinde es aktuell ein bisschen so als Licht ins Dunkel bringen. Also es gibt, glaube ich, noch nicht so diesen gefühlten normalen Prozesszugang. Okay, so machen wir das und so machen wir das einfach schon seit vielen Jahren, weil es einfach erst zu kurz da ist. Also ein bisschen so gemeinsames Entdecken wahrscheinlich oft. Und denke aber schon, dass das mittlerweile schon so zum State-of-the-Art-Verständnis dazugehört. Mhm. Und dass einfach ein großes Interesse aktuell darin besteht, zu identifizieren, wie man das eben in einen gewissen regelbasierten Prozess überführen kann und auch einfach die Zahlen, die Metriken so zu interpretieren, eben, dass man diesen berühmten Einfluss eben aufs Geschäftsmodell, auf die Absätze, auf die Anfragen dann auch messbar macht und irgendwie die Maßnahmen dann ja nicht einfach nur, dass sie ein bisschen halt einfach zweckgerichtet einfach sind. Mhm.
Sebastian, Frage bei dir. Wollen die Leute eher auf ChatGPT und Co. gefunden werden oder auf Google? Wenn du jetzt auf deine letzten 10 Anfragen zurückschaust.
Also konkret waren es, wenn ich sage, die letzten 10 Anfragen waren, glaube ich, 7 oder 8 Google, 2, 3 KI. Witzigweise, die 2, 3 KI haben beauftragt. Von den 7 war das Verhältnis ein bisschen deutlich schlechter. Also ich würde auch so sagen, 2, obwohl die Masse viel mehr war. Weil wir schon eins beobachten, dass Leute, die über KI-Suchsysteme Anfragen bei Dienstleistungen oder Produkte dann im Shop landen, wenn sie noch im Shop landen, besser informiert sind. Und eigentlich quasi nicht als Interessent kommen, sondern als wirklich ein potenzieller Käufer. Mhm. Das ungefähre Verhältnis von wie viele Menschen suchen nach einer SEO-Agentur zu wie viele suchen nach einer Geo-Agentur liegt so ungefähr zwischen, bei Geo-Agentur suchen glaube ich gerade 600 Leute in Österreich, SEO-Agentur gerade 1000. Witzigerweise ist dieses SEO-Agentur-Wording steigt, also es pusht beide Themen witzigerweise. Okay, ja. Also, aber den Kunden ist im Normalfall beides wichtig. Der lustigste Szenario war ein Großkunde, der sagt, für SEO habe ich kein Budget, aber Geo steht jedes Budget zur Verfügung, was geht. Ich habe gesagt, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Hauptsache, es gibt ein Budget.
Ja, und vielleicht ist dein Agenturalltag auch.
Ja, also ich glaube, der letzte Punkt ist, glaube ich, ein ganz entscheidender. Es gibt jetzt auf Entscheider-Level sehr viel Aufmerksamkeit für das Thema und dementsprechend gibt es jetzt auch Budgets in Zeiten, wo ja grundsätzlich Marketingbudgets nicht immer alles so einfach haben. Und in der Praxis mischt sich dann natürlich die Umsetzung, weil man sieht, dass sehr viel SEO-Arbeit geleistet werden muss, damit man in Geo erfolgreich ist. Ja. Also ich würde schon sagen, das ist jetzt, wir sehen den lang angekündigten Tod von SEO endlich wirklich und gleichzeitig die Auferstehung und Rückkehr als Held. Das ist also so
vor,
ein...
Vor Geo und nach Geo.
Ja, das ist so ein... man hat das schon... ich habe Screenshots, wo das, glaube ich, 97 war, dass schon Leute gesagt haben, das ist jetzt der Tod von SEO und ist jetzt nie eingetreten so ganz. Und irgendwie sieht man, jetzt gibt es halt einen Wandel, der aber, glaube ich, gleichzeitig ein neues Leben ist.
Mhm. Die Auferstehung des SEO-Ritters. Ja, sehr schön. Ich glaube, das wird die Anekdote der heutigen Folge. Was ist jetzt, beginnen wir vielleicht noch davor. Ihr habt jetzt gesagt, okay, SEO und Geo haben eine gewisse Verteilung. Nehmt ihr bei euren Kunden selber schon wahr, wie viele Personen über KI suchen und dergleichen auf die Website kommen? Kann man da, wenn ich jeden von euch jetzt einen Prozentsatz, einen durchschnittspauschalen Prozentsatz zuwerfen würde, wie viele kommen tatsächlich über KI suchen auf den Online-Shop in dem Fall?
Also ich habe das jetzt nicht für Shops die harte Zahl und man muss gleich dazu sagen, die große Streuung entsteht dadurch, manche Unternehmen haben ja zum Beispiel relativ wenig, sage ich, Upper-Funnel-Content, sondern nur Produkte und dementsprechend sehen auch die Möglichkeiten anders aus, wie ich dann wieder in den generativen Systemen dargestellt werden kann und überhaupt vorkommen. Aber ich würde jetzt so sagen, mal, weil wir haben ja gehört, Zahlen lieben Leute, 0,5-2% des Traffics, aber okay. Es ist schon ein der wichtige Punkt gefallen, wenn die natürlich in ihrer Customer Journey quasi schon die Informationssteps durchlaufen haben, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich nicht schlecht, dass die Person quasi schon beraten da ist und jetzt hoffentlich auch mit der Kreditkarte.
Mhm. Sebastian, drop die Zahl.
Drop die Zahl, wenn ich jetzt eine Zahl, ich schwanke zwischen 20-33%, ein bisschen abhängig davon. Ja. Gar nicht so gemessen am Traffic, sondern wenn man den Kunden fragt, woher kommst du, egal ob Shop, Dienstleister und Co., also auch ein bisschen branchenoffen. Ich würde mich aber eher so pessimistisch einordnen, bei so zwischen 15 und 20 vielleicht, so dort. Also diese Kraft und Notwendigkeit von SEO und wie viele Kunden bringt SEO und vielleicht so Geo ist SEO noch immer die viel größere Kraft eigentlich.
Okay. Ja. Alex?
Ich glaube, die Zahlen, die schon genannt worden sind, glaube ich, kann man bestätigen, so im Bereich wirklich Traffic, wenn man es in der Webanalyse einfach beobachtet, ist einfach der Traffic gering. Mhm. Egal um welches LLM es geht und auch ein bisschen egal um welchen Shop und um welches Geschäftsmodell es geht, es ist einfach der Traffic gering. Aber wenn man Leute einfach fragt, wir sehen das häufig auch bei User-Tests etc., wenn man dann auf der Website irgendwie unterwegs ist, im Webshop unterwegs ist, Interviews mit den Kunden macht und auch ein bisschen so die Antworten bekommt, wie die Leute heutzutage so recherchieren, dass das mittlerweile halt einfach ein wichtiges Thema ist, rund um das Thema Bewertungen, rund um das Thema einfach das Produkt informieren. Aber es ist einfach, Und ich bin immer wieder dankbar auch für die Beispiele. Ich meine, wir haben immer noch Kunden, wo eigentlich so der entscheidende Einflussfaktor irgendwie immer noch der Katalog ist oder so, wo halt einfach ein tonnenschwerer Katalog rauskommt und die Leute einfach nach Produktnummer suchen und bestellen. Und dann gibt es aber halt einfach auch Produkte, wo das eine viel, viel größere Rolle einfach schon spielt. Also ist schon noch immer auch gewaltig abhängig davon, in was für einem Kontext wir uns befinden und in was für einer Zielgruppe wir uns befinden. Aber natürlich, es nimmt zu und die Leute kommen einfach über die Modelle vor allem vorinformiert natürlich einfach in den Webshop. Und in der Produktentscheidung ist es dann einfach schon ein riesiges Thema.
Mhm. Sebastian, magst du was ergänzen?
Ja, was ich beobachte oder auch davon lese, ist, dass quasi, wenn Leute über KI-Suchsysteme suchen und nicht direkt über die KI-Suche klicken, sondern man geht raus, googelt dann das Unternehmen, den Online-Shop, und man hat plötzlich mehr Direct-Traffic. Und das ist eine interessante Zahl, mal anzuschauen, kommen mehr da drüber oder nicht, genau.
Mhm. Ja, Einwand? Also da gibt es, ich würde sagen, gar keinen Einwand, sondern eher eine Ergänzung. Wir haben natürlich gerade bei Shops das interessante Thema. Ich kann mich ja beraten lassen im KI-System, aber es gibt ja mehrere Händler, die das am Ende verkaufen. Und dann gehe ich raus und weiß jetzt, den Sportschuh Modell XY möchte ich, gehe dann in die Navigationsmaschine Google, gebe genau den Produktnamen ein und dann greift natürlich wieder die Logik, bin ich gut in SEO oder nicht? Da muss ich den Sack zumachen und sozusagen den informierten User abholen. Mhm. Also das ist schon so etwas, wo man sagt, die Beratung hat stattgefunden, messbar war das natürlich nicht und unter Umständen greife ich die als guter SEO-Shop auch ab, obwohl die Beratung vielleicht die Informationen sogar von einem anderen Shop gekommen sind, KI-System. Also das ist noch sozusagen, der Funnel wird zwar komprimiert, aber es ist dieser Absprung von ChatGPT, Gemini und Co. direkt auf den Shop ist natürlich ein Weg, aber bei weitem nicht der einzige.
Du hast jetzt schon zwei, drei Tools genannt. Wer ist denn da jetzt dieser Spitzenreiter? Man hört aus vielen Google-Jagern, dass Gemini jetzt gerade ChatGPT ablöst. Wenn man mit so Privaten im Umfeld spricht, gibt es nur in Jedi oder in Perplexity oder whatever. Was ist so aus eurer Wahrnehmung aus die führende Kraft, die da gerade das KI-Rennen in den KI-Suchen mitgestaltet? Also mitgestaltet, aber vielleicht auch führt.
Jan, vielleicht. Ich glaube, das ist die Frage der Perspektive. Also wenn wir jetzt von EndkonsumentInnen sprechen, ist ChatGPT bei Weitem noch nicht so tot, wie man das immer liest. Da ist sicher Google alleine schon mit diesen AI-Overviews, die ja auch eine generierte Antwort sind, ganz klar da. Und ChatGPT und dann teilt sich es auf in der privaten Nutzung. Aber ich sehe natürlich im erzeugenden Kontext oder jetzt, wenn man jetzt mit Marketeers redet, die haben natürlich noch ein ganz anderes Set. Die haben in der Regel bezahlte Produkte. Im Enterprise ist man immer wieder erstaunt, wie oft einem der Copilot über den Weg läuft in irgendeiner Form. Der ist sozusagen in der Diskussion, wird man immer so ein bisschen, schaut man abfällig drauf, aber er hat natürlich dort auch auf einmal sein Spielfeld. Und wenn ich jetzt B2B-Software oder Produkte vertreibe, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, auch dorthin zu schauen. Also man sieht schon, das Rennen ist noch offen. Ich glaube, wir müssen immer dran denken, es ist so kurz, wenn wir an die Browser uns erinnern. Wie soll ich jetzt sagen? Netscape war damals unangefochtene Nummer 1 eine Zeit lang. Und wer benutzt denn das jetzt von uns?
Sebastian, deine Meinung?
Genau die gleiche. Ich würde noch eins gerne ergänzen. Es gibt ganz viele Menschen, die keine KI nutzen. Mhm. Also wir haben vorher über Mütter gesprochen. Mhm. Meine Mama hat, glaube ich, KI noch nie verwendet oder offen gehabt. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich beobachte schon, dass irgendwie Alter und junge Leute, also mein Neffe mit 13, der verwendet gefühlt nur ChatGPT. Mhm. Aber es gibt so eine einfach deine Zielgruppe und die ist auch divers. Da gibt es gar kein Schwarz oder Weiß, sondern es ist so ein Spektrum an vielen Dingen. Wir dürfen halt die ganz vielen Menschen, die nur Google, ja natürlich, AI-Mode habe ich trotzdem drinnen, also Google-KIs habe ich trotzdem bei manchen Sachen drinnen, ja nicht bei allen. Aber es gibt halt ganz viele Menschen, die noch immer auch, ich hatte gestern einen Workshop und ganz viele haben gesagt, ich vertraue der KI auch einfach nicht. Mhm. Also umso mehr ich da recherchiere und die Daten richtig sein müssen und das war abgezogen auch auf Kaufentscheidungen im E-Commerce, dann vertraue ich der KI alleine nicht. Ich google es lieber auch nach und diese Effekte. Also es ist sehr divers geworden. Ich glaube, es gibt jetzt, genau.
Mhm. Alex, noch irgendwas hinzuzufügen?
Ich glaube, noch nichts Wesentliches. Es hat sich glaube ich, in den letzten Monaten ja auch einiges getan, was die Marktanteile betrifft. Immer ein Stück weit hängt es immer auch mit den Rollouts der Systeme zusammen, je nachdem, wenn man bei Google ist, hat Gemini integriert. Das heißt, es ist irgendwie nicht verwunderlich, wenn viele Leute Android haben, wenn viele Leute auf Google Workspace beruflich unterwegs sind, dass dann alleine der Rollout einfach die Marktanteile steigert. Ich glaube, bei Copilot, du hast das auch vorher erwähnt, Jan, mich wundert es auch immer wieder, weil das sind jetzt die Grounding Queries über die Webmaster Tools von Bing sichtbar, wie viele auch Privatsuchanfragen, glaube ich, dort einfach eingegeben werden. Also viele, weil es halt ein paar hundert Millionen Nutzer von Microsoft Office weltweit gibt. Klar, wenn du im Büro sitzt oder wenn du im Homeoffice sitzt, nutzt du das natürlich auch als Suchmaschine für alles Mögliche. Ja. Toll, aber ich glaube, so wie ihr beide schon gesagt habt, ist, glaube ich, immer wichtig, dann aus der Perspektive von der Zielgruppe zu denken und zu sagen, okay, nicht halt dann einfach wieder irgendwas sichtbar zu machen oder zu messen, sondern auch bewusst Hypothesen aufzustellen, welche Tools verwendet unsere Zielgruppe und welche Suchanfragen, welche Prompts sind dort wichtig. Weil leider, ich meine, da werden wir später eh nur dazu kommen, ist es halt Blackbox oder also wir wissen es nicht, also keine Ahnung, weiß, wie viele Leute geben in Österreich PromptX ein oder so, wo, ja. Und das heißt, man muss halt gewisse Vorannahmen treffen. Das ist, glaube ich, dann schon wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, wo suchen die Leute mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und was geben sie dann auch wirklich ein.
Ich sage, schlagen wir gleich voll ein in die Vorannahmen. Was glaubt ihr, unterscheidet jetzt gerade so Geo von SEO? Also wo kann ich wirklich vielleicht direkt mehr ChatGPT-Sichtbarkeit bekommen, als ich es vielleicht vorher in meinen SEO-Maßnahmen gemacht hätte? Jan, vielleicht.
Ich habe für Geo, und ich glaube, man muss immer irgendein Gedankenmodell haben, um die Dinge zu erklären, für Geo ein sehr einfaches Modell. Die eine Säule ist, was sage ich über mich, und das betrifft alle digitalen Kanäle, das kann Social sein, meine Webseite, mein YouTube-Kanal und all die Dinge, die mir da zur Verfügung stehen. Und die zweite wichtige Säule, und da kommt eine Differenzierung vor allem zu SEO ganz stark dazu, was sagen die anderen über mich? Das kann auch ein Testbericht sein, das können die Bewertungen sein, all die Dinge spielen jetzt eine weit größere Rolle, als sie vorher gespielt haben. Das ist der eine Unterschied sozusagen im Sinne des Optimieren. Und der zweite ist natürlich, wohin kommt der Mensch? Vorher bei SEO ist er auf meine Seite gekommen, super. Jetzt bei Geo beeinflusse ich den Funnel, aber ich kann das nicht mehr immer ganz direkt vielleicht messen. Und dieses Game außerhalb, was sagen die anderen über mich, bringt natürlich Felder wie PR, Community Management, letzten Endes auch Produktqualität, all die anderen Dinge, Customer Service mit hinein, weil die Menschen bewerten mich und wenn ich mich jetzt entscheiden muss, vertraue ich der Firma, dem Hersteller, werde ich natürlich auch mich einfach informieren und dann kommt das zurück.
Sebastian?
Ja, ich würde gerne ergänzen, also quasi anschließend. Ich glaube, Zahlen zeigen auch, dass Social-Media-Plattformen immer relevanter werden. Also es gibt LinkedIn-Artikel, die in den Quellen vorkommen der KI-Suche. Das heißt, das typische, das nennt sich so ein bisschen Quellmanagement, oder das hat sicher viele Namen. Aber zu schauen, wenn ich in der Prompt vorkommen möchte, schaue ich mir mal an, welche Quellen werden aufgelistet. Das kann jetzt ein Wikipedia, ein Reddit, ein YouTube, ein LinkedIn und Co. sein. Und dann muss ich halt schauen, dass ich dort erwähnt werde, hoffentlich positiv. Aber sozusagen, die Welt wird diverser irgendwo. Also so richtig, wenn Jan sagt, mehrere Plattformen, aber auch Social Media und nicht jede, aber viele. Also Instagram-Posting habe ich genauso schon Quellen entdeckt. Genau wie LinkedIn und YouTube, das sind, glaube ich, bekannte. Und ich würde gerne in der KI-Suche, ich würde gerne ein Thema ein bisschen aufmachen, weil es manche Aussagen sich falsch lesen, wenn man diese Unterscheidung nicht kennt. Wir müssen ein bisschen unterscheiden, ob Menschen, wenn Menschen googeln oder KI-Suche verwenden, gibt es eigentlich so zwei, drei Gründe, warum sie das tun. Und ich möchte mich jetzt auf zwei beschränken. Das eine ist eben, wollen die Leute gerade eine Information finden oder wollen die Leute was kaufen? Also suche ich gerade, was ist Baumwolle? Oder suche ich gerade, wo kann ich eine Baumwolle jetzt in Wien kaufen? Und KI-Systeme und Google verhalten sich unterschiedlich bei diesen zwei Themen. Bei der Was ist Baumwolle habe ich in der Google-Suche zum Beispiel plötzlich ein Google AI Overview und die Klicks fallen mir vielleicht, reduzieren sich oder gehen auf null. Wenn ich aber suche, wo kann ich Baumwolle kaufen, habe ich plötzlich keine KI-Overview oder meist nicht. SEO-Anbieter, SEO-Google-Karte, eigentlich so wie vor der KI-Welt. Auch ChatGPT arbeitet anders, auch wie man dafür optimiert und so. Also gedanklich wollte ich es mal in den Raum werfen, das Thema, weil manche Maßnahmen sind im einen richtig, aber im anderen falsch. Oder auch Probleme, die wenn man zeigt, das Zero-Click-Problem ist im Content oder Information sehr, sehr relevant, kauforientiert anders und nicht so problematisch.
Genau. Das heißt, ist dieser klassische Informationsblogartikel überhaupt noch relevant in der Zukunft?
Das ist eine extrem spannende Frage, die ich gerne auch mit den Kollegen hier diskutieren möchte. Ich glaube, dass ein sehr, sehr häufig der klassische Blogartikel, machen wir es einfacher oder noch eindeutiger, so ein typischer Lexikonartikel, sehr austauschbar, ein paar Zeilen, sehr, ja, kein Deep Dive. Ja. Macht der noch Sinn, auf seiner Website zu publizieren? Bin ich der Meinung, nein. Also die provokante Aussage wäre, du schreibst kostenfrei für du bist kostenfreie Trainingsdaten für die KI-Suchmaschinen, hast aber keinen Benefit mehr davon. Aber es gibt auf dieser Skala ganz viel Grautöne zwischen Schwarz und Weiß und das macht es auch so kompliziert. Mhm. Machen Blogartikel noch Sinn? Ja, nein? Spannende Frage.
Mhm. Wenn es keiner mehr macht, ist man ja dann doch der Einzige, der es macht. Und wenn man es nicht über ein KI-System laufen lässt, ist man noch da.
Ja, aber wenn man es nicht wenn man es macht, was habe ich für einen Benefit?
Ja. Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt war eben, ich nenne es jetzt die intellektuelle Wurfhöhe des Blogs oder wie man das im Fachlichen gern den Information Gain nennt, bringe ich einen echten Mehrwert ein. Also wenn ich jetzt den 50. oder eigentlich 50.000. Artikel schreibe, wann soll ich zur Zeckenimpfung gehen, wird da nichts Neues drinnen sein. Aber ich könnte natürlich neue Aspekte mit in dieses Thema bringen und dann greift natürlich genau dieses Thema, was sage ich, ist ein Trainingsmaterial für die KI. Und selbst wenn ich den User jetzt nicht direkt darauf bekomme, kann ich mich natürlich auch mit meiner Expertise für dieses Thema positionieren, dass in Folge, wenn nach Zeckenexpertinnen und Experten gesucht wird, mein Name oder die Webseite genannt wird. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns von dem Konzept trennen, dass die Information immer dazu dient, Traffic zu bringen, sondern sie dient zur Positionierung. Mhm. Und der Kanal kann dann die eigene Webseite sein oder wie vorher genannt, auch mein LinkedIn-Profil. Da kann ich das posten, erreiche andere Menschen mit Social, aber ich füttere die KI auch mit meiner Positionierung.
Mhm. Alex, vielleicht irgendwas anzuschließen?
Ich bin da eigentlich ganz bei euch. Ich glaube, es war schon in der Vergangenheit, unabhängig jetzt von AI-Search, ein Problem, wenn du auch in der traditionellen Suche irgendwas in deinen Blog geschrieben hast, ja, einfach nur, um darüber Traffic zu generieren. Also ist ja heute auch so, dass richtig gut funktionieren die Dinge dann, wenn du qualitativ hochwertige Inhalte veröffentlichst, möglichst auch mit Informationen, die von dir kommen und die vielleicht ein bisschen, man sagt, so First Party sind, aber Insights, die du vielleicht einfach geben kannst über deine Kunden, über was bei dir passiert, was du siehst, ja, was du für Statistiken eigentlich auch machen kannst. Und das nicht nur aus Gründen von Organic Search verwendest, sondern weil du darüber auch Leute über Social ansprichst, weil du vielleicht Videos damit machst, weil du vielleicht in der Öffentlichkeit Pressearbeit damit machst, Öffentlichkeitsarbeit damit machst, dann ist es gut integriert. Und ich glaube, ich meine, wenn du als Unternehmen ja heutzutage die Frage dir stellst, was tue ich, um sichtbar zu werden, muss man dann wahrscheinlich auch vielleicht provokativ sagen, was willst du sonst tun? Ne? Also wenn du gar nichts von dir gibst, musst du dir irgendwie ein Thema finden, das du besetzen kannst. Aber das möglichst qualitativ hochwertig. Ich glaube, das ist gut. Und ich glaube, was in dem Zusammenhang immer noch mich ein Stück weit immer wieder aufs Neue überrascht. Es gibt ja in Sachen AI-Search auch ein paar österreichische Player am Markt, oder gerade was so toolseitig betrifft. Bin da häufig in Austausch, auch zum Beispiel mit Otterly, Thomas Beham, glaube ich, macht einen guten Job. Und die machen wahnsinnig viel Research. Ne? Und das finde ich immer wieder spannend, weil da einfach so viele Inputs kommen, auch von so Glaubenssätzen, die man jetzt innerhalb von kurzer Zeit jetzt über AI-Search glaubt, ja, oder einfach annimmt. Und dann hat man so die Perspektive, das Ding ist eh schon gelöst, weil dann ein paar strukturierte Daten und Videos funktionieren gut und alles ist fein, ja. Und dann lese ich immer wieder mal, jetzt ist neulich was rausgekommen, auch glaube ich über YouTube, also ist glaube ich immer empfehlenswert, das so ein bisschen nachzulesen, dass dann doch überraschend ist, ja. Also was dann die Grundlagen auch dafür sind, dass man zitiert wird oder auch nicht zitiert wird. Ja. Und das glaube ich, ist natürlich auch logisch. Ne? Wir alle treffen innerhalb jetzt von kürzester Zeit Annahmen, die stimmen. Und morgen können sie aber schon wieder nicht richtig sein, weil entweder die Systeme umgestellt worden sind oder weil es ein Update gab und so weiter. Also es passiert gerade wahnsinnig viel. Also es ist aber immer wichtig, dass man da dranbleibt am Ball. Also die Frage, wie muss ich dann als Unternehmen eben kommunizieren in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, in Sachen Content, den ich veröffentliche. Ja. Ich glaube, das wird sich über die nächste, es ändert sich immer, ja. Muss man, glaube ich, einfach dranbleiben und einfach möglichst immer sagen, state of the art bleiben und qualitativ hochwertig einfach arbeiten. Mhm.
Sebastian?
Im SEO haben wir ja auch ganz oft das Thema, dass ein SEO-Tipp, Geo-Tipp für ein kleines E-Commerce-Unternehmen überhaupt, also sehr gut vielleicht wäre oder ganz, ganz falsch gegenüber einem Pharmakonzern. Und so ein bisschen ist es, finde ich, manchmal auch im Content-Marketing. Die Frage ist ja, wenn ich Energie investiere, was bringt mir als kleines Unternehmen so schnell wie möglich Return of Investment? Und da ist meine Meinung, dass man quasi, das war im SEO aber auch schon so, dass man so nahe wie möglich an einer Kaufentscheidung herum optimiert. Also egal, ob ich jetzt Blogartikel schreibe und sage, hey, wie finde ich den besten Laufschuh? Das ist vielleicht noch viel zu weit weg. Also da bin ich ja noch in der Recherchephase. Aber ist Modell A oder B vielleicht besser? Oder soll ich im Sommer, ich bin jetzt kein Läufer, da war es so schwer bei dem Beispiel, aber... Oder wenn wer wirklich sucht, wo kann ich jetzt einen Herrenlaufschuh in Wien kaufen, dann beginnen wir mal damit, das zu optimieren. Und noch nicht über das Keyword oder Lexikonartikel, das eben auch früher nicht so gut funktioniert hat. Also wie weit bin ich weg von einer Entscheidung, definiert so ein bisschen die Priorisierung, finde ich. Und ich habe schon, ich hatte so Zahnschmerzen, habe dann so ein bisschen in ChatGPT geschaut, was hilft so generell gegen Zahnschmerzen, vor allem wenn die nur so einen Tag kommen, so ganz komisch. Und dann wurde tatsächlich ein Produkt empfohlen. Ich war eigentlich auf Informationssuche, aber da wurde mir eine explizite Marke empfohlen für als Zahnbuster. Das ist natürlich das coole Ziel. Nur die Frage ist, schaffe ich das als Startup, der gerade seinen Online-Shop online gebracht hat und ja, weiß ich nicht, ob das auch meine Energie sein sollte, die ich am Anfang setze, oder sollte ich lieber dort, wo die Leute gerade jetzt kaufen wollen, dann sichtbar sein und so. Also ich glaube, dass das Spektrum sehr groß an Tipps für Kleinunternehmen, E-Commerce, Portale, Verlage, das ist ja sehr, sehr große Welt. Ja.
Gut, dass du das mit der Zahnpasta aufgelöst hast. Ich dachte jetzt hier an Rum.
Alkohol betäuben.
Ja, also zunächst empfehle ich mal den Besuch beim Zahnarzt und nicht das Produkt. Aber es gibt einen interessanten Punkt, gerade im E-Commerce war natürlich oft der Blog auch so der Füller, der kostengünstige Füller der Remarketing-Liste, dass ich jetzt sozusagen im Upper Funnel, die Leute haben mal recherchiert, die waren auf meinem Blog, die waren jetzt noch gar nicht ganz kaufbereit und die habe ich zeitversetzt bespielt, weil die dann schon in ihrer Journey weiter waren. Und da kommt jetzt eine Nachricht, die ist ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, für die Shops. Die Plattformen machen das ja nicht nur, weil sie die Welt so lieb haben, sondern weil natürlich die Möglichkeit, wenn ich die Menschen im Funnel bei mir halte, möglichst bis zur Kaufentscheidung, und wir sehen ja bei Google, die wollen auch, dass du am besten dann noch im Ergebnis einkaufst mit einem Buy-Button, heißt natürlich, dass Shops und letzten Endes Webseitenbetreiber natürlich weit mehr in Spend im Marketing sozusagen bei diesen Plattformen investieren werden müssen, weil die sitzen ja dann auf der Zielgruppe drauf und kennen ganz genau, was die brauchen und in welcher Phase die gerade sind. Während ich vorher die jetzt noch sozusagen plattformunabhängig hätte ich mir aussuchen können, über Google sind sie gekommen und Remarketing kann ich dann jetzt auf Meta oder auf Google machen, muss ich, wenn der in Zukunft auf Google vorrecherchiert hat im AI-System, eigentlich auch bei Google die Münze einwerfen. Ja. Das wird schon noch kommen. Macht es aber jetzt auch komplexer, weil wir werden in einer Welt sein, wo es noch mehr Plattformen gibt. Ja. Muss ich sagen, natürlich jetzt auch nicht für alle SeitenbetreiberInnen die einfachste Sache, wenn da jetzt noch mehr Plattformen kommen.
Sehr interessant. Du hast vorhin noch von Tipps gesprochen. Gibt es vielleicht so ein, zwei Quick-Tipps, dann hätten wir 6 Quick-Tipps am Ende der Folge, die ihr Händlern jetzt so für ein bisschen ein bessere Geosichtbarkeit mitgeben könntet?
Also ich glaube, womit man wirklich mal starten sollte, ist, man nimmt sich die für sich 3 wichtigsten Systeme und fragt mal nach der Marke, was weiß das System über die eigene Marke, und dann fragt man mal für die Konkurrenz und sieht schon mal, was erzählen die Systeme über mich und was erzählen sie über die Konkurrenz. Und Sebastian hat das vorher gesagt, man kann sich dann natürlich Schritt für Schritt weiter handeln, dass man sich anschaut, was nimmt das System als Quelle. Weil letzten Endes, ich hätte gern all die guten Eigenschaften, die ich über die Konkurrenz höre, auch bei mir genannt. Dann muss ich mir anschauen, wo werden die denn herkommen, diese Meinungen, und kann das sozusagen da so langsam zurückverfolgen. Und da ist man dann eh schon, glaube ich, eine ganze Weile beschäftigt.
Das war ein Tipp. Schaffst du einen zweiten auch?
Einen zweiten auch noch?
Ja. Oder machen wir mal jeder einen und vielleicht dann hast du noch ein bisschen Zeit zum Überlegen, was die Zuhörer vom Hocker haut.
Okay, also ich glaube, da steckt viel Tiefe drin und es ist super leicht einzusetzen. Eigentlich Google, KI-Systeme und User lieben oft gestellte Fragen auf den Zielseiten. Ich glaube, man kann nicht genug FAQs haben. Also es hat es noch nie geschadet. Ich habe noch nie eine Studie gesehen, dass es irgendwie geschadet hat. FAQs gerne auf der Kategorieseite oder eher natürlich auf der Produktseite oder auf der Startseite einbauen. Idealerweise sind die FAQs wirklich unterschiedlich, also wirklich passend fürs Produkt, passend für den Onlineshop. Ist auf jeden Fall kein Schaden. Genau. Und KI liebt halt diese Frage-Antwort. Gut strukturiert, knackig. Und das kriegt man da gut. Und wenn man sich auch nicht auskennt, FAQs hinzufügt, hat das eine positive Wirkung.
Ja, Alex? Kann ich bestätigen, genau. Ich glaube, vielleicht weil es Titel der Sendung oder des heutigen Formats ist, oder weil ich glaube, in dem Zusammenhang ist auch wichtig, so ein bisschen zu unterscheiden, weil wir heute so über Geo sprechen eigentlich, weil es auch häufig, vor allem bei AI-Overviews, aber je nachdem, was der Nutzer auch eben fragt, eigentlich ein Optimieren für die Antwort ist, also gar nicht so sehr, sondern es mir unter auch einfach darum geht, es wird halt einfach dann der Antworttext, der bei mir auf der Website einfach steht, auch einfach simpel ausgeplottet, ja, und gar nicht so sehr dann generiert, ja. Vor allem was zum Beispiel AI-Overviews betrifft. Voll, also ich glaube, weil ich vorhin gesagt habe, Research ist ein Thema. Ich habe heute zum Beispiel gelesen, eben strukturierte Daten im Bereich Geo, gibt es, glaube ich, ein neues Experiment, habe ich vorher gesagt, hat mich auch überrascht, dass eigentlich außerhalb von Google die strukturierten Daten nicht erkannt werden, nicht interpretiert werden, selbst wenn ich es aktiv abfrage, dann nicht korrekt ausgeplottet werden. Das kann im E-Commerce eine Rolle spielen. Ich glaube auch dranbleiben, weil in den USA ist jetzt beispielsweise bei ChatGPT und Perplexity schon, ich weiß gar nicht, ob es freigeschalten ist oder ob es upcoming ist, Produktfeeds. Also mit den wirklichen E-Commerce-Produktdaten dann entsprechend auch reingehen in die Systeme und die Systeme auch entsprechend füttern. Je früher das möglich ist, also einfach anmelden und warten, bis das mitunter freigeschalten wird. Also hilft jetzt nicht unmittelbar, aber da als Erster mit dabei zu sein, ist wahrscheinlich spannend.
Jetzt ist mir mein zweiter Tipp gleich eingefallen.
Und jeder 5 Tipps.
Ja, dann kann ich die auch noch raushauen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, gerade bei Produkten Anwendungsfälle. Also die, ich sage jetzt, sehr klassische Google-Suche wäre vielleicht gewesen, kleine Wärmflasche oder so. Aber jetzt ist es halt die Wärmflasche fürs Sofa und die Leute erklären ja, wofür sie eine Lösung suchen oder ein Produkt suchen. Vorher ist Laufen genannt, kenne ich mich auch nicht gut aus, aber da gibt es ja Distanzen, medizinische Themen vom Fuß, vom Winkel und all diese Dinge, die gebe ich da ja alle an. Und das ist natürlich besonders gut, wenn ich das angebe, ist gleichzeitig auch die Schwierigkeit, muss man sagen, für den Händler. Hat er nur Herstellerdaten, steht das ja gar nicht drinnen, die Anwendungsfälle, muss man sich natürlich überlegen. Händisch werde ich da bei einem großen Katalog nicht nachkommen, aber da ist natürlich die Möglichkeit, mit KI das wieder nachzufüttern. Also das ist, kann ich dann vielleicht nachher bei Anwendungsfällen erzählen, ein ganz gutes Beispiel, wie man sowas machen kann.
Passt. Hast du noch einen zweiten Tipp?
Ja. Und zwar, wenn man in ChatGPT so seine Prompt probiert, immer auch ganz runter zu scrollen und zu schauen, ob es dort diesen Bereich Quellen oder Sources gibt. Da mal draufklicken und mal schauen, was für Portale oder Plattformen sind denn für deinen Onlineshop relevant. Mhm. Weil so diese großen Statistiken sagen, Reddit ist super wichtig oder Wikipedia, und das ist in manchen Fällen auch total richtig, in manchen aber auch gar nicht, also weil es nicht relevant ist. Das heißt, diese Quellen sind es gut, sich bewusst zu machen, um zu schauen, bin ich dort schon vertreten? Wie komme ich dort irgendwie hin in meiner Infrastruktur? Also manchmal kostet es ein bisschen Geld, wenn ich dort bin oder nicht. Manchmal muss ich Bewertungen sammeln. Aber sich mal bewusst zu machen, was für Quellen und Portale sind bei meinen Prompt zum Suchen wichtig. Mhm. Und hier so einen natürlichen Prozess zu finden, wie komme ich dort hinein, mhm. wie sammle ich dort Bewertungen, wie, wenn viel Presseartikel sind, wie komme ich, vielleicht mache ich auch mal eine Presseaussendung, mhm. Wenn viel YouTube und Interviews ist, wie komme ich auch in ein Interview mal wo hinein und so weiter.
Mhm. Alex, hast du noch einen? Ich hänge mich da dran, passend dazu wäre die Plattform, die dann am leichtesten, weil es ist so auch in den Research-Daten oder dass eben LLMs, dass AI-Search häufig Quellen zitiert, die in der klassischen Google-Suche, so wie sie wir in der Vergangenheit eben kennengelernt haben, nicht so häufig zitiert werden. Also Reddit ist ja immer so das Beispiel, das man dafür bringt. Die Plattform, denke ich, die am leichtesten zugänglich ist und vor allem, wenn es um Anwendungsfälle geht, ich glaube, das passt dann ganz gut zu dem vorher Gesagten, ist YouTube. Also wenn es Möglichkeiten gibt, Videocontent zu produzieren und der Videocontent wird referenziert, wenn ich über Research draufkomme, ah okay, da werden jetzt, und vor allem denke ich, in der Google-Welt ist das einfach auch wichtig, vor allem auch bei Gemini, weil es eben dann nativer auch schon aufgrund der Technologie, der Struktur, einfach der Herangehensweise der Technologie, so wie es von den Konzernen auch gebaut wird, einfach nativer integriert ist und dort eine größere Rolle spielt, kann das zum Beispiel ein guter Punkt sein, um dann einfach noch zusätzlich nicht nur zitiert zu werden, sondern auch auffällig dort einfach dann präsent zu sein.
Jan, du magst was ergänzen? Ja, ich möchte YouTube unterstreichen. Also wir sind gerade dabei, eine Studie zu finalisieren, wo wir ich kann jetzt die Zahl nicht genau, aber etliche tausend Prompts für Österreich, für E-Commerce gerade auswerten. Mhm. Und ich kann YouTube dann nur unterstreichen, insbesondere bei Google natürlich, KI-Modus und AI-Overview, aber selbst auch für ChatGPT spielt das eine sehr große Rolle. Wenn man sich die Top 10 anschaut, da ist halt YouTube sozusagen über die drei Disziplinen insgesamt immer ganz vorne mit dabei, während Reddit eigentlich nur in dem ChatGPT-Universum da ganz gut abschneidet und selbst da für Österreich und E-Commerce nicht so, wie man das in den US-Blogs wieder lesen kann.
Mhm. Sebastian, das musste ich eigentlich freuen, oder?
Mich freut es natürlich investiert. Mit unserem YouTube-Channel. Nein. Und zwar würde ich den Vorschlag nur gerne unterstützen. A, das ist quasi super, auch coole Studie, freue mich schon. Und aber es ist Gott sei Dank, was ich beobachte, ist, dass diese YouTube-Videos, die als Quelle hergenommen werden, nicht Millionen an Views braucht. Also Videos, wenn du sagst, ich kriege ein Standard-Setup her und ich probiere mich mal, ich erkläre meine, ich nehme ein iPhone, drehe das vielleicht oder vielleicht ein bisschen mehr Cash und kann in ein Studio gehen oder wie auch immer. Es ist quasi zu beginnen, man braucht nicht das Vollprofi starten, aber es hat dann schon Wirkung. Also ich habe wirklich Videos entdeckt, die haben 50 Views gehabt und wurde als Quelle in KI genannt. Okay. Also es ist kein Parameter, nur weil ein Video super erfolgreich auf YouTube ist, dass es unbedingt eine Quelle wird, ist auch kein Garant, nämlich umgekehrt. Und deswegen auch eher die Motivation dafür, weil es einfach auf mehreren Ebenen, finde ich, ein sehr schöner Kanal ist, um sein Business oder auch seine Produkte und Dienstleistungen einfach zu erklären und seine Kunden darüber vielleicht zu finden.
Abschließende Frage, jetzt mag ich noch richtige Use Cases haben. Jetzt haben wir schon so viel über, wie wir Geo beeinflussen können, gesprochen. Jetzt will ich Butter bei die Fisch, mehr oder weniger. Gab es in eurer Vergangenheit schon Use Cases, wo ihr gesagt habt, da sind wir mit einem Kunden komplett durch die Decke gegangen oder das Unternehmen hat zum Beispiel eine super Wachstum gemacht oder habt ihr vielleicht intern selber auch schon irgendwelche KIs im Einsatz, die euch so ein bisschen die Arbeit erleichtern?
Jan, magst du vielleicht? Ja, also ich habe ja vorher schon sozusagen mit User Kommentaren und Bewertungen ein bisschen geteasert auf Produktebene. Und jetzt kann ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits interne Tool-Entwicklung mit der KI, aber auch sozusagen dann erfolgreich für SEO und Geo in dem Fall, nämlich die Auswertung von Bewertungen nach Produkteigenschaften, die genannt werden, die besonders gut sind und Anwendungsfälle, die ich in der Produktbeschreibung gar nicht habe. Mhm. Das heißt, ich kann eigentlich entdecken, wofür verwenden die Leute das? Das ist auch, sage ich, aus anderen Aspekten interessant und kann das aber natürlich dann mit einfließen lassen. Man muss auch sagen, man kann die Auswertung auch umgekehrt machen, was finden die Leute nicht so sexy und das intern natürlich auch nochmal dann berücksichtigen, das wird man jetzt nicht hervorheben, ja. Aber selbst da gibt es Fälle im E-Commerce, wo ich sage, Retouren sind ein großes Thema. Mhm. Es gibt halt auch manche Dinge, wo man darauf hinweisen will, dafür ist es nicht geeignet, ist auch ein Hinweis, der de facto im E-Commerce Geld machen kann, indem ich nicht nur dann die Retour habe. Mhm. Erstes Beispiel. Zweites, glaube ich, ein sehr klassisches E-Commerce-Beispiel ist im ganz, ganz großen Stil Kategorietexte oder Produkttexte, die sehr mangelhaft waren, aber im Konzern in anderen Sprachen vorhanden waren, sozusagen da automatisiert mal zu übersetzen und dann mit gewissen Qualitätskriterien das nochmal zu checken, ob das auch wirklich jetzt passt, weil das ist ja schon auch ein Thema, man muss sagen, KI ist super, aber Mensch im Kontrollsessel ist, glaube ich, noch besser mit KI. Ja. Also das waren zwei Beispiele, wo man sieht, einerseits das Tooling selber geht über die KI, dass ich sage, okay, ich muss jetzt nicht mehr einen Entwickler bezahlen, wo das dann vielleicht zu teuer wäre, diese Entwicklung, aber auch dann sozusagen den Ball ins Tor bringen, wirklich auch, wo man sagen muss, das ist sozusagen in einem Umsatzplus messbar gewesen.
Mhm. Sehr spannend.
Ich habe ein Nicht-E-Commerce-Beispiel, aber ich habe ihn sehr transparent dokumentiert auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben vor ein paar Monaten, sind wir nach München, haben ein Büro aufgemacht und da waren wir halt natürlich gar nicht sichtbar, also weder in Google-Suche noch KI-Suche. Und mein Ziel war, wie viel Sichtbarkeit kann ich in 30 Tagen aufbauen, und ich habe alles dokumentiert, also auch öffentlich, was habe ich gemacht und habe ich Geld ausgegeben und so weiter. Und also wer sich das anschauen möchte, gerne auf unseren YouTube-Kanal kommen, auf eTabs Digital. Das Spannende war, dass wir jetzt nach 30 Tagen sehr unterschiedliche Ergebnisse hatten. KI-Sichtbarkeit war noch immer sehr gering, obwohl wir uns sehr Mühe gegeben haben. Die Google-Sichtbarkeit ist angezogen von Platz 64 auf, ich glaube, es war 18 oder so. Spannender war was ganz was anderes. 90 Tage später, also ich habe dann 60 Tage nichts gemacht. 90 Tage später, und seitdem sind wir dort eisern, haben wir so eine KI-Sichtbarkeit in unseren Prompts, die wir messen, so 50-60%. Wenn man sowas fragt wie, wer ist die beste SEO-Agentur in München, kommen wir vor plötzlich. Das hat mich sehr gewundert, weil das ja auch andere gute Agenturen sind. Und auch SEO-Agentur München, das Google-Ranking, sind wir gerade eisern auf Platz 4 und 3, also schwankend, aber da immer da oben. Und wem es interessiert, ich habe sehr transparent gezeigt, wie Schritt für Schritt, was wir gemacht haben. Das ist sicher sehr, sehr gut übertragbar, auch für E-Commerce. Wenn ich sage, ich habe da ein Ziel mit einem Keyword oder Prompt, dann kann man das dort so ein bisschen nachschauen, nachlesen. Und oder in einer anderen Folge kann ich es gerne mal erklären, wie wir es gemacht haben.
Genau. Sehr gern. Und dann im besten Fall auf YouTube dokumentieren, weil ChatGPT dann wieder YouTube. Ja, dann schließt sich der Kreis. Alex, vielleicht ein, zwei Use Cases von dir. Bitte wundert euch nicht, ich schaue nur kurz aufs Handy nebenbei, weil ich werde ChatGPT noch die Frage stellen, was ChatGPT glaubt, was drei Geo-Experten raten würden, wie man aktuell Geo optimiert. Und ich lasse euch dann kurz die Antwort raten, die da kommen wird. Machen wir natürlich live.
Ich glaube, man kann ja immer so unterscheiden zwischen, was uns intern vielleicht das Leben erleichtert und was dann für den Kunden mitunter einfach eine gute Wirkung hat. Ich glaube, intern, es sind schon ein paar Dinge erwähnt worden. Ich meine, was mir zum Beispiel immer jetzt so ein bisschen das Leben leichter macht, sind so SEO-Cases wie URL-Mappings oder so. Also, dass, wenn du früher irgendwie so Webshops hattest, die dann irgendwie, wo dann irgendwo so mal die Idee entstand, beim Relaunch irgendwie die URL-Struktur zu wechseln, dann war das früher wahnsinnig mühsam und auch sehr fehleranfällig. Also da können Systeme irrsinnig gut helfen, die Dinge zueinander zu führen und einfach intern dann einfach schneller zu sein und Fehler zu vermeiden. Extern ist, glaube ich, jetzt auch schon einiges genannt worden. Was wir in der letzten Zeit beobachten, ist, dass in der Öffentlichkeitsarbeit das Thema AI, egal ob jetzt eigentlich E-Commerce oder andere Anwendungsfall, es Unternehmen erleichtert, da aktiver und mehr outgoing zu werden, weil es leichter ist, auf der einen Seite zu argumentieren, wofür man es macht, das auch ein bisschen an anderen Zusammenhang bringt als früher, ich stehe dann irgendwo in der Zeitung damit, und es für die Unternehmen leichter ist, einfach den Content zu generieren und dann auch entsprechend Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also dort ist ein Anwendungsfall, der vielleicht jetzt ein bisschen weiter weg ist oder nicht so technisch ist, aber die Unternehmen tun sich leichter, einfach in den Prozess dann einfach einzusteigen.
Perfekt. Abschließend mein Live-Beispiel mit euch. Was glaubt ihr, würde auf die Frage kommen an ChatGPT, was glaubst du, würden drei SEO-Experten in einem E-Commerce-Podcast raten, dass Online-Shops besser in KI-Suchen gefunden werden, in kurzen drei Sätzen? Machen wir ein kleines Bingo draus. Was glaubt ihr, kommen da für Vorschläge?
Also du hast jetzt die Frage...
Frage schon gestellt, ich habe schon drei Sätze als Antwort.
Und du möchtest wissen, was jetzt ChatGPT sagt.
Was, genau.
Ich weiß nicht, ob vielleicht, ich meine, bei den Google Specs oder beim Developer Forum und so weiter, ich glaube, da ist so der erste Satz in den KI Specs ist so, alle Empfehlungen remain valid, die es in der Vergangenheit gab. Oder ich glaube zu Beginn, Jan, du hast das ja auch zu Beginn formuliert, dass eben die SEO-Grundlagen natürlich auch sehr entscheidend dafür sind, ob man in Geo dann auch erfolgreich sein kann oder nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob das System das auch gelesen hat und das referenziert, also dass auch das klassische SEO wichtig ist. Mhm. Ansonsten wäre eben so ein Tipp, dass in den drei wahrscheinlich strukturierte Daten vorkommen.
Das wäre auch mein Tipp, strukturierte Daten, weil er ein umstrittenes Thema und die Wirkung immer so ein bisschen ein Thema ist. Aber es wäre mein Tipp von drei, die anderen tun immer noch schwer.
Also strukturierte Daten würde ich auch tippen, das vorkommt, würde aber jetzt klare Position ergreifen. Mag gut sein für viele Dinge, würde ich jetzt für Geo trotzdem sagen, ja, wurscht. Okay. Glaube ich aber, dass es kommt. Mhm. Das zweite würde ich schon sagen, wären Inhalte, die sich an der Intention und Interesse des Nutzers orientieren, vielleicht ein bisschen anders formuliert. Könnte ich mir jetzt schon ganz gut vorstellen. Und dann wird es ein bisschen fussy, glaube ich. Ich sage jetzt, was ich trotzdem für gut halten würde, auch wenn das vielleicht nicht, es muss halt auch von außen eine Empfehlungskraft geben, die mich als, in dem Fall für E-Commerce natürlich, als seriösen Händler positioniert und meine Produkte auch richtig toll und geil findet.
Mhm. Sehr gut. Ich wollte den Human in the Loop nämlich auch fragen, welche drei es waren. Es waren echte Expertise statt SEO-Texte zeigen, KI-Systeme bevorzugen Shops mit hilfreichen Antworten, echten Erfahrungen vergleichen, klare Expertise, nicht nur klassische Kategorietexte. Ich glaube, genau auf das sind wir davor schon eingegangen. Das zweite auch, da wird das Thema FAQs unter anderem beschrieben, thematische Autorität aufbauen, nicht nur Produkte verkaufen, sondern rund um das Thema Wissen liefern. Von Guides, FAQs, Problemlösungen, Vergleiche, konkrete Anwendungsfälle. Das dritte ist, das hast du ganz am Anfang gesagt, Marke und Vertrauen stärken. Also was wird eigentlich über mich selber auch geredet und da verschiedenste Plattformen nehmen, Erwähnungen auf Plattformen wie Reddit, YouTube, LinkedIn, Podcasts oder Bewertungen werden immer wichtiger, weil KI-Systeme vertrauenswürdige Marken bevorzugen, die natürlich auch aus externen Vorschlägen kommen kann. Aber damit würde ich das mehr oder weniger abrunden. War mega spannend. Ich würde noch einen Cut drunter setzen und euch noch gerne eine letzte persönliche Frage stellen. Ich glaube, die meisten hören vielleicht den Podcast gerade in unter 30 Grad unterm Sonnenschirm. Wenn wir jetzt uns vorstellen, wir können uns einen Tag frei nehmen, wir sind alle vier in dem Fall unternehmerisch tätig. Manchmal ist ein bisschen mehr los, manchmal ein bisschen weniger los. Wie schaut für euch so der perfekte Sommertag aus? Jan, beginnen wir vielleicht bei dir. Ist es den ganzen Tag mit SEO verbringen oder gibt es da doch noch andere Dinge?
Da gibt es schon noch andere Dinge. Also jetzt, gerade wenn es so heiß ist und ein schöner Tag wäre natürlich, es wunderschön, das in den Bergen zu verbringen. Am besten so, dass ich nicht mal einen Handyempfang habe. Mhm. Da kann ich mich erstens gut erholen und falls mein Kopf dann doch über was nachdenken will, hat er auch die Freiheit und die Perspektive dafür.
Sehr gut. Sebastian?
Bei mir war es, glaube ich, so ein Tag in irgendeinem Garten bei Freunden und Familien, wo wir irgendwie die Dinge schaffen, dass alle halbwegs entspannt sind, die Kinder sich irgendwie beschäftigen, die Hunde erst da sein können und sich alle irgendwie so beschäftigen.
Hat vier Hunde.
Genau, ich habe vier Hunde. Ich bin eher der Hundepart. Und da einfach voll gemütlich zu sitzen, einen Tag miteinander zu verbringen mit den Liebsten. Und das war so.
Alex, würde ich noch abschließend.
Ich glaube, es gibt ja so diesen normalen freien Tag, ne? Da stimme ich völlig überein. Ja, bei uns sind es die Katzen. Ja, irgendwie so in der Sonne sitzen und mal den Tag rumgehen lassen. Sonst, ich hab die Frage eher ein bisschen so als, was wäre denn nicht so Alltag? Ich meine, meine Frau kann ein Lied davon singen. Ich zerre sie immer zu den abstrusesten Sportveranstaltungen dieser Welt. Also, was nicht, so US Open stehen bald an oder und Leichtathletik in Budapest, also irgendwie so ein Sportevent, wo ich dann ein wahnsinnig teures Ticket kaufe, um erste Reihe fußfrei zu sitzen. Na, meistens nicht fußfrei, aber das mache ich ganz gern im Sommer.
Sehr gut. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, sucht euch was aus. Es ist Sommer. Macht was aus euren Tagen. In diesem Sinne mag ich mich bei euch dreien bedanken. Danke für richtig coole Insights, ganz viele Use Cases und Quick Tipps in Sachen Geo, aber auch SEO, wie wir jetzt ein bisschen mitbekommen haben. Das eine kam doch nicht ohne dem anderen und umgekehrt. Bin schon gespannt, wenn wir in 3 Jahren wieder am Tisch sitzen, wie die neue Welt ausschaut, ob sich das System oder die Systeme komplett grundlegend verändert haben, ob wir jetzt die Blackbox schon ein bisschen besser verstehen. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat es ebenfalls gefallen. Wenn es nur Audio war, uns hätte es auch auf YouTube per Video gegeben. Falls ihr die Folge nochmal sehen wollt, mit unseren wunderbaren Gesichtern dazu, dann schnell auf YouTube wechseln und die Folge nochmal Revue passieren lassen. Vielleicht habt ihr ähnlich wie ich mitschreiben müssen, dass ihr wisst, okay, was ist jetzt tatsächlich zu tun. In diesem Sinne freue ich mich sehr. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Gerne die Folge mit 5 Sternen bewerten unter den Freunden, der Familie und den Arbeitskollegen teilen. Und in diesem Sinne alles Liebe und bye-bye, bis nächste Woche.